Ich lade dich ein, deine Bibel herauszunehmen und mit mir zusammen den Römerbrief aufzuschlagen, Kapitel 8. Wir werden die Verse 9 bis 11 lesen, aber vor allem Vers 9 studieren. Römer, Kapitel 8, die Verse 9 bis 11. Wir werden nicht viel Erklärung vorne raus haben, sondern wir werden uns sehr schnell auf den Text fokussieren, damit wir mehr Zeit haben. Und hört nun die Lesung des heiligen, unfehlbaren Wortes Gottes. Römer 8, Kapitel 8, 9 bis 11. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das Wort unseres Herrn, unseres Gottes. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du bist der König über alle Schöpfung und du bist gesetzt auf deinem Thron. Du hast ein Zepter in deiner Hand und du regierst über alle Dinge, über alle Menschen. Und wir fragen dich heute, dass du über uns regierst und in uns regierst. Herr, wir haben dein Wort gehört. Schenk uns Verständnis und mache uns untertan durch die Kraft deiner Gnade. In Jesu Namen beten wir. Amen. Wenn wir uns jetzt wieder Paulus seinen Brief zuwenden an die Gemeinde in Rom, wir studieren nur einen Vers heute, aber das ist der erste Teil eines Teils des Briefes, der eigentlich eine Art lange Predigt ist, die wir jetzt in zwei Sonntagen aufteilen. Heute studieren wir vor allem den einen Vers, weil es für diesen Vers so viele charismatische, verrückte Dinge gibt. Und deshalb nehmen wir unsere Zeit, vor allem herauszufinden, wer der Heilige Geist ist, wie er auf den Christen kommt und wie er seinen Dienst im Christen vollbringt. Das sind die Punkte heute. Erstens, Vers 9. Du bist im Geist. Zweitens, der Geist wohnt in dir. Und der dritte, der Dienst oder die Arbeit des Geistes in dir und, oder für dich. Die Arbeit des Geistes oder das Wirken des Geistes in dir. Letzte Woche, als wir in diesem Kapitel uns dem zugewendet haben, mit dem wunderbaren Thema, das der Römerbrief hat, nämlich die Lehre zum Leben, die Lehre fürs Leben, hat Paulus über zwei Menschen gesprochen, nämlich diese einzigen zwei Arten, die es gibt von Menschen. Es gibt nämlich diese, die nach dem Fleisch sind und diese, die nach dem Geist sind. Und Paulus hat uns gesagt, dass wir, wenn wir unseren Kopf auf das Fleisch setzen, ist das der Tod. Und das Fleisch ist Gott gegenüber feindlich. Und dass der Kopf des Fleisches oder die Gedanken des Fleisches nicht sich Gott unterordnen. Und uns wurde gesagt, dass eine Person, ein Mensch, der im Fleisch lebt, Gott nicht gefallen kann. Das ist eine schwere Predigt gewesen, eine schwierige. Und ich habe uns letztes Mal aufgerufen, uns selber zu überprüfen. Wie jeden Sonntag, aber als du den Vers gelesen hast, vielleicht auch wie ich, hattest du diese schwierige Botschaft, die mir ins Ohr gekommen ist. Und zu meinem Herz wurde dieser Kampf, den ich mit meinem Herz habe, mit dieser schwierigen Nachricht, dass der Herr diese Sachen wegmacht, die wir gerne als Sicherheit haben, Sachen, an denen wir hängen. Sachen, die wir Und dass die Sachen, die wir im Guten zeigen als Werke, sind nur ein Zeichen unserer Lösung und nicht Teil unserer Lösung, nicht der Grund unserer Lösung. Manche von euch haben es vielleicht genossen, die Predigt letzten Sonntag, und manche sind vielleicht heute zurückgekommen und fühlen sich ein bisschen unkomfortabel, ein bisschen schwierig. Ich glaube in Jesus, aber ich sündige noch so viel, vielleicht denkst du dir das. Und ich kämpfe mit dem Fleisch. Und vielleicht bin ich Gott feindlich gesinnt. Vielleicht bin ich nicht Gott mich unterordnend. Ist es für mich unmöglich, Gott zu gefallen? Lass mich dich ermutigen, dass der Apostel Paulus in Gottes Weisheit uns genau nach Vers 8 in Vers 9 gibt. Und er spricht es an dich als Christ. Er spricht vor allem an dich als Christ, vor allem an dich, der du den Namen Jesu anrufst, den du die Erlösung in Jesu Christi erlebt hast. Und er spricht zu dir, selbst wenn du heute mit dieser Frage ringst und zweifelst von dem, was wir letzte Woche in der Predigt gehört haben. Freunde, ich will dir sagen, dass diese Nachricht die beste Nachricht war, die ich diese Woche gehört habe. Und es könnte sein, dass es auch deine beste Nachricht ist, die du die ganze Woche über hören wirst. Lass uns Vers 9 anschauen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Das ist ein starker Ausspruch. Wenn jemand deine Aufmerksamkeit haben will, dann ist es besser zu sagen du, als über alle Menschen zu sprechen, sondern den Finger auf dein Herz zu legen. Und hier im Griechischen gibt es diesen Übergang, ihr aber, sozusagen das Aber, in unserer Übersetzung ist es das Aber, denn es meint, für dich, Christ, ist das anders. Das Aber ist ein Wechsel. Das Herz dessen, der im Fleisch lebt, kann Gott sich nicht unterordnen, es kann Gott nicht gefallen. Aber jetzt im Gegenteil, du als Christ, bei dir ist es anders, bei dir sind die Umstände anders. Bei dir, du bist anders vor Gott angesehen. Du bist nicht im Fleisch. Das sagt er hier zu dir, wenn du ein Christ bist. Du bist nicht im Fleisch. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die du hören musst und die ich hören muss. Denn wenn ich mein Herz anschaue, dann denke ich, wie mein Herz ist, nachdem wie ich es beurteile, nicht das Herz. Denn durch die ganze Woche, wenn ich mit den Kindern keine Geduld habe, wenn ich E-Mails kriege, die ich nicht mag, schwierige E-Mails, oder wenn ich im Verkehr bin, wenn ich mit diesem Leben ringe und mit der Bosheit meine eigene Natur ringe, dann mache ich mir Sorgen und frage mich, als Christ, der wirklich daran glaubt, dass der Heilige Geist die Gnade Jesu Christi mir nahe bringt, kommt diese schwierige Frage auf, die jeden an jedem Sonntag beschäftigt, nämlich, hat meine Sünde meine Erlösung in Jesu Christi zerstört? Wenn ich ein Christ, ein wirklicher Gläubiger bin, kann ich sowas überhaupt tun? Und Paulus sagt hier zu mir und zu dir mit einer lauten Ankündigung, ihr aber seid nicht im Fleisch. Er hat über Identität gesprochen, über diese, die im Fleisch sind und die, die im Geist sind. Du bist nicht gleich. Du bist nicht verwirrt. Du bist nicht beides. Heute, zur heutigen Zeit, wird uns gesagt, lass dich in allerlei Sachen ein. Deine Identität wird im Spagat gezeigt. Aber Gott teilt ganz klar dich in zwei Sachen entweder ein. Entweder im Fleisch oder im Geist. Du bist ganz klar, dir wird ganz klar gesagt hier, dass du nicht im Fleisch bist. Das ist nicht, wer du bist, wenn du an Christus glaubst. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was es heißt, im Fleisch zu leben. Und ihr hattet drei Sachen gehört, nämlich erstens ein Kopf, der sich auf das Fleisch einlässt, der an das Fleisch denkt. Und ein Leben unter der Herrschaft der Sünde, haben wir es genannt. Ein Leben unter der Herrschaft der Sünde, wo dein Kopf, dein Körper, dein Wille, deine Vorlieben, sogar die Sachen, die dir gefallen, selbst die Sachen, wo du das Gefühl liebst davon, alle diese Sachen sind weg vom Geist des Gottes und zeigen und richten sich aus auf Sünde. Als Sünde, als ihren Meister. Und das sagt Paulus. Du bist nicht so. Paulus sagt, du bist nicht so. Und zweitens sagt er hier, er sagt nicht nur, was du nicht bist, sondern er sagt hier, du bist im Geist, sondern im Geist. Ihr seid im Geist. Ein Kommentator sagt es so. Ihr seid geistliche Leute, geistliche Menschen. Und eine Sache heute Morgen. Ich habe dir gesagt, wir wollen uns ein bisschen beschäftigen mit den falschen Ideen, die hier entstehen. Die Bibel sagt hier nicht, dass du im Geist bist, wenn du ein geistlicher Mensch, ein gänzlicher Menschen bist, bedeutet das nicht die Spiritualität, die Welt meint. Was meine ich damit? Es ist Folgendes. Wenn man es beobachtet, wenn man eine religiöse oder geistliches Gespräch mit jemand hat, dann hat man ganz selten jemand, mit dem man spricht, der wirklich ein Atheist ist, der an gar nichts glaubt. Und oft hört man aber genau, dass einer sagt, ich bin kein Christ, ich gehe nicht zur Gemeinde, aber ich bin schon geistig und ich bin gläubig. Habt ihr schon mal so jemand getroffen? Ich bin religiös. Oder, ja, ich bin nicht religiös, ich gehe nicht zur Gemeinde, ich tue nicht all diese Dinge, ich bin nicht Teil einer Organisation oder irgendeiner Glaubensgemeinschaft. Und da wird dann oft nicht nur Christen gemeint, sondern auch andere Religionen. Aber viele Leute sagen, ich bin geistig, ich bin spirituell. Sie meinen so etwas wie, ich habe ein bestimmtes Gefühl, geistige Gefühle, so die herzlichen inneren Gefühle. Und wir mögen die Idee, dass es mysteriöse geistige Dinge gibt. Irgendwas da draußen gibt es. Das könnte heißen, dass du dich mit Bäumen verbunden fühlst oder Yoga oder dass du glaubst, dass Weihrauch in deinem Haus hilft oder ätherische Öle. Und ich will hier niemand verurteilen. Ich spreche hier sehr breit. Aber für andere könnte es auch heißen, es könnte sein, sie gehen zu der oder der Gemeinde oder sie waren in Moscheen oder in Sekten oder sie waren auf verschiedenen spirituellen Ereignissen. Und das Einzige, was dann übrig bleibt für so eine Person ist, dass bestimmte spirituelle, heilige Gefühle im Herzen sind, dass man irgendwie geistig ist. Aber genau das, über das spricht die Bibel hier nicht. Das ist nicht, was der Kommentator hier sagt, wenn er sagt, wir sind geistliche Menschen, wenn wir im Geist sind. Die Bibel sagt uns sehr klar, sagt dir ganz klar, was, und es ist sehr klar hier in der Bibel, was soweit können wir es verstehen, was es heißt, im Geist zu sein. Es sagt hier, wenn wir im Geist sind, bedeutet das, dass der Geist in dir wohnt. Und in diesem Vers, im Vers 9, nimm es ins Auge. Hier heißt es im ersten Teil, dass ihr im Geist seid und zweitens, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Also ihr seid im Geist und der Geist wohnt in euch. Und die Erfahrung mit dem Geist im Leben eines Christens geht in zwei Richtungen. Es sind wie zwei Wege, die genau aneinander vorbeilaufen, die verbunden sind. Und Wir werden gleich über das Innewohnen des Geistes noch länger sprechen, aber es heißt, wörtlich heißt es die Gegenwart, das Leben, das Bleiben des Heiligen Geistes. Nicht, dass der Heilige Geist ja 10 Kilometer von dir weg ist oder irgendwo anders ist, sondern dass der Heilige Geist vor Ort bei dir, in dir bleibt, wohnt und du im Heiligen Geist bist. Das ist hier gemeint. Und das ist wunderbar, weil es nicht von der Entfernung ist. Es ist nicht hinter dem Vorhang wie im Tempel. Es ist nicht weit weg, weil wir ein untreues Volk sind, sondern es ist immer und da und nah. Und das ist das, was der Geist tut. Und eins will ich uns aufzeigen unter diesem Punkt, dass du im Geist bist, wenn du ein Christ bist. Es gibt nämlich eine bestimmte Realität, die so ähnlich ist wie das, was wir letztes Mal gehört haben in der Predigt. Die ist ähnlich. Du bist nämlich entweder im Geist als Christ oder eben bist du nicht im Geist. Das ist wieder die zwei Arten, die wir sehen. Wir sind Menschen des Fleisches oder Menschen im Geist. Man sieht es hier im Vers 9. Er sagt hier, ihr seid im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Und er sagt hier weiter, am Ende des Vers 9, wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein Eigentum. Es gehört nicht zu Christus. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keinen auf halbem Weg, keinen Mittelweg für einen Christ. Es ist kein Platz für dich, um zu kommen und mitzuspielen und geistig mitzuspielen, aber nicht täglich mit der Person Gottes im Heiligen Geist in deiner selbst konfrontiert zu werden. Und lass mich dir das sanft als Geschwister, als Bruder und Bruder in Christus sagen, das sollte dich ein bisschen beängstigen. Denn jedes Gramm deines Lebens, wenn du ein Christ bist, jedes Gramm ist nicht nur angeblickt und vor der Sicht eines heiligen Gottes, der die Welt geschaffen hat, der dich gesehen, der dich sieht von aller Entfernung, der ja, es ist nicht nur der Gott, der dich von der Ferne sieht und alle deine Gedanken sieht, sondern sogar jetzt, in diesem Moment, ist Gott, dieser Gott in dir, der alles kennt und ist, weiß, was in dir ist, was du tust und denkst. Er hält dich zur Rechenschaft. Aber es ist viel mehr, was wir bekommen außer Rechenschaft. Das sehen wir im Text hier. Denn zweitens, der Geist wohnt in dir, in euch. Der Geist wohnt in euch. Das hört sich komisch an. Ich meine, wenn wir uns so gut wie möglich ja vorstellen, was das heißt, wenn es um das Innewohnen des Geistes geht im Christen, über was reden wir hier? Wie sieht das aus? Wie passiert das? Eine Sache, die ich zeigen will, ist, dass hier im Text, guck dir nochmal den Mittelteil an, des Verses 9, diese Kondition, nämlich wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, vielleicht sagt deine Übersetzung, wenn Gottes Geist wirklich in euch wohnt, weiterhin wohnt. Und das könnte jetzt im Deutsch ein bisschen schwierig sein von der Übersetzung, aber für euch Englischsprechende, dieses Verb hier, das Wohnen, ist nicht ein Substantiv, sondern ein Verb. Es ist nicht nur ein Nachbar, ein Wohner, der neben dir wohnt, sondern es ist ein Verb. Er tut es. Es geschieht. Er tut es. Es ist ein Verb. Der Heilige Geist ist aktiv und aktiv am Wohnen. Es ist nicht nur passiert, sondern er tut es und ist weiter am Wohnen im Gläubigen. Es ist sein Werk. Und das will ich, dass wir heute sehen. Es ist ein Akt. Etwas, was er tut und etwas, das er getan hat und weiter tut. Dieses Innewohnen Und das kann hier mehrere Sachen meinen. Vielleicht fragen wir uns, was bedeutet es, irgendwo zu wohnen oder inne zu wohnen? Also in einem echten Sinne, nicht nur, man könnte sagen zum Beispiel, wenn du ein Grundstück kaufst und dort ein gutes Fundament legst und du willst ein Haus bauen, sobald die Wände dran sind und das Dach drüber, sobald du, ja, bevor du reingehst, tust du die Wände streichen und tust ein paar Bilder an die Wand oder ein paar wunderschöne Posters und du machst es wunderbar und du machst es komfortabel. Ein Platz, zu dem du gehörst, ein Platz der Sicherheit, wo du wirklich leben willst, ein natürlicher Platz zu wohnen. Was will ich klar machen? Es ist die fortschreitende Wahrheit, dass der Heilige Geist arbeitet, während er in uns wohnt. Er wohnt weiter in uns. Er inne wohnt. Er wohnt inne und er ist eingezogen. Er ist sozusagen eingezogen und wohnt weiter in dem Christen. Und er streicht deine Wände mit der Farbe Jesu Christi. Er ist weiter an Arbeit, am Renovieren, am Bessermachen. Dieses Haus, das früher kalt und tot war und dunkel, und bringt das Leben hinein mit dem Leben Christi am Kreuz. Die Veränderung geht weiter. Das Innewohnen des Heiligen Geistes, wenn wir wirklich im Geiste sind, ist seine Arbeit. Er ist immer am Arbeiten in dir, in mir, und er tut all dies. Warum ist das so wichtig? Warum mache ich so einen großen Punkt daraus? Nämlich, schlechte Lehre und falsche Lehre will dir sagen, dass du etwas machen kannst, um den Heiligen Geist reinzubringen in dein Haus. Dass du oder dein Körper irgendetwas machen kannst, damit der Heilige Geist zu dir kommt. Zum Beispiel das Hände auflegen oder diese Geistesgeschenke zu kriegen. Aber das, was wir hier lesen, ist das Zeugnis der Arbeit des Geistes. Und zwar nur, dass der Geist es tut. Eins, was mich wirklich traurig macht, ob ich jetzt in den Staaten bin oder hier in Deutschland. Auf Mission war ich in Nepal oder in Haiti. Vielleicht überall, wo ich war, seither, wo ich gereist bin, wo immer es war, habe ich falsche Lehrer gehört, die für Geld, für 5 Cent oder für 8 Euro oder 1000 Euro oder 1000 Dollar, dass sie dir eine bestimmte Segnung geben, eine Segnung des Heiligen Geistes. Und es gibt zwei Riesenprobleme mit dieser Sache. Erstens, wenn diese Lehrer sagen, du kannst ein Christ sein, aber nicht den Heiligen Geist haben, dann ist das ein Problem. Verstehst du? Du brauchst noch etwas mehr, um ein Christ zu sein. Du hast es noch nicht. Du brauchst es noch. Der Heilige Geist hat in dir schon gearbeitet, aber du brauchst noch mehr. Und hör dir Vers 9 an. Jeder, der den Geist nicht hat, der ist nicht sein, der gehört nicht Christus. Es gibt keinen Christ, der keinen Geist hat in sich. Es wird und ist niemals ein Christ gewesen, der wirklich Christ war, der in Christus ist und trotzdem nicht den Geist Christi hat, den Heiligen Geist. Dieses Innewohnen des Geistes ist essentiell. Es gibt keinen Christ ohne den Heiligen Geist, der in ihm wohnt. Immer, niemals, gab es noch nie. Das sagt uns Paulus hier. Das ist das erste Falsche, was diese Lehrer dann, ja, dass es keinen Christ gibt, der wirklich nicht den Geist hat. Das ist das erste Problem mit diesen Lehrern. Und das zweite ist, dass sie dir etwas versprechen für später. Eine zweite Segnung versprechen. Sie wollen dir die wunderbaren Geheimnisse geben, die nur ein paar Leute kennen, diese bestimmten mysteriösen Segnungen. Und du brauchst etwas von diesen Leuten, von diesen Lehrern. Und du brauchst nicht das freie Geschenk in Jesu Christi durch Glauben, sondern du brauchst etwas von diesen Lehrern. Das ist falsch. Leute, das ist falsch. Das ist unbiblisch. Das ist nicht nach dem Wort Gottes. Das ist nicht nach den Worten des Heiligen Geistes, der heilige, gottesfürchtige Männer inspiriert hat, während sie die Bibel geschrieben haben. Und jetzt fragen wir uns, Wie können wir den Heiligen Geist in uns innewohnen haben? Wir wissen jetzt, dass jeder Christ ihn hat, dass wir ihn nicht nur, wir wissen jetzt, dass wir ihn nicht abkaufen können, den Geist von irgendeinem Scharlatan, oder dass wir ja nichts dazu beitragen können, dass der Geist in uns wohnt. Im Epheser 1, 13, 14 lesen wir das. Die Antwort darauf, Epheser 1, Verse 13 und 14. In ihm seid auch ihr, wenn ihr das Wort Gottes, das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Nachricht eurer Errettung, und wenn ihr geglaubt habt, seid ihr versiegelt worden mit dem Versprechen des Heiligen Geistes, der die Garantie unseres Erbes ist, bis wir das Eigentum erwerben, ihm zu heiligen, ihm zu Ehre. Paulus zeigt uns hier im Epheser 1, 13 bis 14, wie. Erstens sagt uns Paulus hier, wir hören das Wort, wir hören die Bibel, wir hören die Wahrheit. Es reicht nicht einfach nur zu hören. Das ist das Erste. Wie kann eine Person glauben, wenn sie es nicht gehört hat? Im Römer 10 heißt es, wir müssen es hören. Im Epheserbrief, wir hören es. Im Epheser 1 heißt es hier. Und wenn wir im Geiste sind, dann wird das noch stärker in uns gefestigt. Es ist nicht nur das Hören, die Wahrheit und die gute Nachricht, dass Jesus gestorben ist, um Sünder zu erretten, sondern auch Glauben, an ihn glauben. Der Glaube ist entscheidend. Hören und Glauben sind die Dinge, die der Herr gebraucht, um in unsere Rettung zu erwirken und die uns erfüllen mit dem Heiligen Geist. In Jesus zu glauben, den Erretter der Sünder, an den, der gekreuzigt wurde, der in den Evangelien verkündet wird, die gute Nachricht. Es gibt ja ein Kern des Glaubens, nicht nur einfach irgendwelche leeren Phrasen, sondern eine echte Lehre in einen echten Christus, an ein ganz schlimmes Kreuz, an dem er gehangen ist, und ein echtes steinernes Grab, von dem er auferstanden ist. Glaubst du das? Glauben. Hören und glauben, das sagt Paulus. Also wenn wir gehört haben und geglaubt haben, wurden wir versiegelt mit dem Versprechen des Heiligen Geistes. Hören und glauben, es gibt keinen anderen Weg. Es ist eine Arbeit, die der Heilige Geist tut. Es ist nichts Magisches. Es ist nicht 50% bin ich, der Prediger, dran beteiligt und 50% musst du dich entscheiden. Nein, der Herr arbeitet durch diese Dinge und trotz und gegen, sogar ohne uns, arbeitet er. Um das zu erklären, ein bisschen mehr Klarheit zu geben, sollten wir das Bild der Bibel nehmen, das Christus gebraucht, nämlich Christus als der Bräutigam. Und er nennt seine Kirche, seine Gemeinde, seine Braut. Und nachdem wir hören und glauben, beschreibt er den Heiligen Geist als jemand, der Christi Arbeit versiegelt in uns. Christus ist der Bräutigam, die Gemeinde ist die Braut und der Heilige Geist ist sozusagen wie die Eheringe oder wie das Band, das uns verbindet. Es ist, ja, diese Ringe sind ein Symbol für das, was in uns wohnt. Wie ein ewiges Zeugnis. Jedes Mal, wenn wir den Ehering anschauen, schauen wir, zu wem wir gehören, zu welcher Frau wir gehören, zu welchem Mann. Und so ähnlich. Der Heilige Geist ist wie ein Siegel, das uns zeigt, wir sind mit ihm verbunden, wir sind mit ihm verheiratet und empfangen jeden Segen von ihm. Und so, der Heilige Geist, in dem wir versiegelt wurden, ist ein stetiges, ein immerwährendes Zeugnis, dass wir mit Jesu verbunden sind. Er spricht laut und klar in unser Herzen und sagt uns, was Christus für uns getan hat, was Christus für dich getan hat. Und der Heilige Geist sagt dir, wie sehr Christus dich täglich liebt. Und es ist unglaublich, wunderbar. Das Innewohnen des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist in dir, wenn du in Christus bist. Und der dritte Punkt, den wir heute anschauen wollen, von diesem Vers, aber auch von woanders, ist die Frage, wie das Werk des Geistes, der in uns ist, aussieht. Wie passiert es? Wer bin ich? Wie kann es in mir sein? Das ist so abstrakt. Pastor, es ist sogar im Katechismus. Wir wissen, dass der Geist keinen Körper hat. Ich kann das nicht sehen. Pastor, du hast gesagt, das ist wie ein Ehering und du hast auch gesagt, er lebt in mir. Aber ich kann das nicht sehen. Ich weiß, das ist ein Geist, der wie der Wind ist. Ich sehe den Wind nicht. Ich sehe die Folgen des Windes, wenn die Blätter rascheln. Aber was ist dieser Dienst? Was ist das Werk? Was ist der Dienst des Heiligen Geistes? Erstens will ich zeigen, dass der Dienst des Heiligen Geistes im Alten Testament ist das Zelt der Begegnung. Der Heilige Geist war wohnhaft in der Mitte des Volkes. Was ist das Thema hier? Was ist der Sinn des Heiligen Geistes, wenn er in der Mitte des Volkes Israel lebt? Der Sinn ist, dass das Volk Gottes Anteil und Zugang zu ihm hatte. Zugang zu Gott, das ist das erste Wichtige hier. Also, der Heilige Geist, lesen wir, schwebte über dem Heiligtum, über den Engeln auf der Bundeslade. Es war so wichtig, dass sogar Vorhänge ihn abgeschirmt haben und nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr reingehen. Und der Zweck, der Sinn dieses wohnhaften Geistes in der Mitte des Volkes, mindestens drei Sachen. Erstens der Zugang zu Gott, um mit Sünde fertig zu werden. Deshalb geht auch der Hohepriester herein in das Allerheiligste mit einem Opfer, mit Blutopfer, damit Gottes Zorn auf das Opfer ausgeschüttet wird. Also der Sinn des wohnhaften Geistes im Zelt der Begegnung ist, dass das Volk Gottes kommen kann und seine Sünden bringen kann und dass sie Gerechtigkeit empfangen können. Zweitens, um Hilfe zu finden in schwierigen Zeiten. Der Heilige Geist wohnt unter dem Volk Gottes und wir haben viele Geschichten, wo der Geist Gottes das Volk Israel leitet, als eine Wolkensäule, als eine Feuersäule. Und wir wissen, dass der Geist Gottes ihnen hilft. Und wir sehen auch, dass die Bundeslade zu einem Krieg getragen wird, um Gott zu helfen und seinem Volk zu helfen. Und wir wissen, dass Gott sein Volk versorgt hat in der Wüste mit Manna und dass Gott die Nöte seines Volkes gehört hat, weil er da war. Er war wohnhaft. Und der dritte, nicht der letzte, aber auf jeden Fall der dritte Punkt ist, dass der Geist Gottes wohnhaft ist unter dem Volk Gottes, um sie geistig zu nähren. Was eine wunderbare Idee, dass Gott nah ist an ihnen, an uns, an dir, dass Gott sein Wort öffnet, dass Gott spricht, um die Völker, um das Volk zu lehren, um die Herrscher zu leiten. Er ist nicht schwach, sondern er ist mächtig und er ist in der Mitte Israel und nährt sein Volk. Und ihre Gesänge zu hören, die Israeliten haben gesungen, weil sie Zugang zu Gott haben. Er ist keiner, der fernab ist, sondern ist ein Gott, der nicht hinter den Wolken ist, sondern der in der Mitte seines Volkes lebt. Ja. Im Alten Testament lesen wir auch etwas, das sich ein bisschen verstörend für uns darstellt. wenn das Volk Israel so schlimm gesündigt hatten und Gott verlassen hatten, selbst als sie den Tempel gebaut hatten und Gott gedient hatten für eine Weile, als sie böse Priester hatten und böse gehandelt hatten, dann ist Gott, hat den Tempel verlassen, seine Präsenz, seine Wohnung hat er aufgegeben. Das ist ganz wichtig, denn Paulus sagt hier nicht nur, dass der Heilige Geist mit uns wohnt, sondern nicht in einem Zelt, nicht nah dran, nicht mit Zugang, sondern in uns. Es ist nicht nur neben uns, sondern in uns. Nicht nur, wir brauchen nicht mal einen Mensch oder einen Zugang, einen Fürsprecher, um Zugang zu Gott zu haben, sondern durch Jesus Christus, der ein Opfer gegeben hat, hat er den Heiligen Geist direkt an uns geschickt, direkt zu uns. Es gibt keine Teilung, keinen Vorhang. Der Vorhang ist zerrissen von oben bis unten. Und nun wohnt Gott nicht neben, nicht mit, sondern in uns, in dem Volk Gottes, um mit unserer Sünde fertig zu werden, um uns in Notzeiten zu helfen und um sein Volk, um uns zu lehren. Es ist das, was der Heilige Geist tut. Nicht nur diese heiligen Gefühle und geistige Emotionen. Es sind nicht diese Bauchgefühle oder irgendwelche Zungensprechen und Visionen und Prophetie, sondern die wiederkehrende und immer wiederkehrende Dienst des Heiligen Geistes an uns Christen in diesen drei Punkten. Und Jahre vorher, als ich ein jüngerer Pastor war, gab es eine Frau in unserer Gemeinde und nach dem Frauenbibelkreis kam sie und sprach mit mir. Ich wusste nicht, warum dieses Thema hochkam. Ich wusste auch nicht, was sie beschäftigt hat. Aber sie hat mir gesagt, wenn ich Zeitreisen machen könnte, dann würde ich dir sagen, wo ich gerne hingehen würde. Ich weiß nicht, wie das hochkam, aber sie sagte jedenfalls, wenn ich Zeitreise unternehmen könnte, würde ich gerne ins Zelt der Begegnung gehen und die Bundeslade sehen. Ich wollte die Bundeslade sehen. Und erst habe ich gedacht, ja, das wäre echt gigantisch. Das wäre schon krass. Aber sobald ich das gedacht hatte, kam bei mir die Bremse rein und habe gedacht, hallo, wenn ich Zeitreisen könnte, würde ich nicht in den Tempel wollen. Warum? Warum? Warum will ich dahin? Nämlich im Exodus 28 heißt es, was passiert mit Leuten, die ohne das Opfer Christi in Gottes Gegenwart kommen? Im Exodus 28, schlagt es jetzt nicht auf, 2. Mose, aber es heißt hier, diese Ernsthaftigkeit des Ortes, wo Gott mit seinem Volk wohnt, in all diesen Dingen, wie sich der Priester anziehen muss, du sollst ein blaues Gewand haben und es soll gewebt sein und es muss eine Öffnung oben haben für deinen Kopf, es muss keine Naht haben und du musst blaue und lilane und andere Granatäpfel haben und es muss unten Glocken dazwischen haben und goldener Bommel und Granatapfel und genau so muss es aussauen. Und diese Klingeln müssen immer zu hören sein, damit sie zu hören sind, wenn er in und aus dem Heiligtum kommt. So, damit er nicht stirbt, wenn er in meine Gegenwart kommt. Jetzt, warte mal. Das sah jetzt ziemlich cool aus, das Gewand. Habe ich mir gedacht, ich mache mir zwar keine Granatapfeln auf den Kopf und ans Gewand. Aber es ist hier ein Zweck. Der Zweck ist benannt, dass er nicht stirbt. Und das ist das, was auch die Bibel in anderen Sachen bezeugt. Und was wir wissen von anderen Sachen ist, dass, von anderen Quellen ist, dass der Hohepriester einen Strick um seinen Fuß hatte. Wenn er nämlich das Blut in das Allerheiligste trug zum Opfer, in die Gegenwart Gottes, er würde nicht sehr lange dort bleiben. Und falls er sich falsch verhalten würde oder was Falsches anfassen würde, dann würde er umfallen, tot. Deshalb die Glocken, dass man noch hört, wenn er noch am Leben ist und sich bewegt. Und der Strick an dem Fuß ist dafür da, dass die anderen Priester ihn rausziehen können, wenn er tot ist, ohne selber in die Gegenwart Gottes gehen zu können. Die Gegenwart Gottes in seinem Volk ist unglaublich wichtig. Aber sie wäre unglaublich gefährlich ohne Christus. Wir haben letztes Mal, vor ein paar Wochen, ja, zu Ostern haben wir Gottes, Christi Tod am Kreuz gehört. Und der Vorhang im Tempel, der von oben bis unten zerrissen ist. Und das Allerheiligste war auf einmal in der Mitte des Tempels. Es gab keinen Vorhang mehr. Es gab keine Unterteilung mehr. Es gab ein Opfer für Sünde. Und es gibt den absoluten Zugang und Segen, zu Gott zu kommen, durch Jesu Christi, der uns den Heiligen Geist gegeben hat. Und Jesus beschreibt selber in Johannes 16, in Versen 4 bis 15, dieses Innewohnen. Johannes 16, schlagt es gerne auf mit mir. Johannes 16, Vers 4 bis 15. Jesus sagt: Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber, Vers 7, ich sage euch die Wahrheit. Es ist für gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand, der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Lasst uns kurz innehalten. Also Jesus beschreibt hier den Heiligen Geist für uns, für den es besser ist, dass wir ihn haben, besser als wenn wir vor Christus stehen. Es ist noch besser für uns. Zu unserem Vorteil ist es, dass Christus weggeht, weil den er dann für uns ruft, heißt es hier in der Übersetzung der Beistand, im Griechischen der Paraklet, der Helfer, der Barmherzige, der Tröster, der von Christus kommt, ein himmlischer Kompagnon, ein Freund. Denn es ist zu unserem Vorteil, wenn ich gehe, dann schicke ich ihn. Das sagt Christus. Ich sende euch den Heiligen Geist, den Tröster, den Fürsprecher, einen Freund. Er ist von Christus gesandt. Und wir haben im Vers 8 haben wir den einen Teil dieses Dienstes. Denn wenn er kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Das ist also der Dienst des Heiligen Geistes an die Welt. Und das war auch der Dienst an dich, bevor du errettet wurdest. Und vor allem an die ganze Welt, wenn sie nicht errettet sind. Das ist der dreifache Dienst hier, dass die Menschen überführt werden von Sünde, konfrontiert und auch angegriffen davon. Ich meine es wirklich in diesen Worten. Nämlich die Überführung oder die Realisation von Sünde und die Gerechtigkeit und das Gericht. Und Jesus sagt uns genau hier, warum? Sünde, warum? Vers 9. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Der Heilige Geist überzeugt die Verlorenen davon, dass sie verloren sind, dass sie diese Not haben. Damit sie an den glauben, der gestorben ist, für die Gott gesündigt, gegen Gott gesündigt haben. Zweitens, weil Christus zu dem Vater geht. Weil Jesus geht und zum Vater geht, wird der Heilige Geist der neue Lehrer sein, der die Welt lehrt. Er wird ein Lehrer dessen, was Gerechtigkeit ist, was Güte ist, was das Gute ist. Und das Dritte ist das Gericht. Nämlich das Gericht. Warum das Gericht? Weil der Herr dieser Welt ist gerichtet. Denn das Gericht kommt. Es wird ein Tag kommen, wo Satan, der Herrscher dieser Welt, gerichtet ist, aber es ist schon gerichtet. Es ist der Tag kommt, an dem er kommt und das Gericht kommt. Und das Gleiche gilt für uns. Das Gericht wird kommen. Und wir sind gerichtet im Teufel. Und Der Heilige Geist hat einen weiteren Dienst, nämlich Vers 12 und 13. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen und er wird von meinem, wird er nehmen und euch verkündigen. Der Dienst zu dir, für dich als Gläubiger, er sagt das hier zu seinen Jüngern, also zu dir, alle, die den Heiligen Geist empfangen, oder die Jünger haben ihn an Pfingsten empfangen, er wird euch leiten in alle Wahrheit, sagt er hier. Er wird dich leiten in alle Wahrheit. Der Heilige Geist bezeugt Gottes Wahrheit. Wer bezeugt es? Wo bezeugt er es? In den Heiligen Schriften, in der Bibel. Und zweitens, das ist direkt verbunden, er wird nicht aus sich selbst reden, heißt es hier, sondern das, was er hört. Es ist, der Heilige Geist wird sprechen, das, was er hört von Gott. Er wird der Mund Gottes sein. Er hat das getan in 66 Büchern. In 66 Büchern hat er das bereits getan. Er redet dir und mir Wahrheit, durch die Überführung kommt und auch die Hoffnung, all der Trost des Himmels kommt durch sein Zeugnis. All die Wahrheit Christi kommt in dein Herz dadurch. In Vers 14 lesen wir noch ein weiteres, was der Heilige Geist tut. Er wird mich verherrlichen, er wird Christus verherrlichen. Im Vers 14, er wird Christus verherrlichen, er wird mich verherrlichen. Ich habe das gelesen von einem Professor, einem Freund, eine gute Darstellung, die sehr viel Sinn für mich ergibt. Es war eine gute Geschichte. Ich war ein Missionar in Nepal, sehr weit oben, und wir waren in einem kleinen Dorf gekommen, Changla hieß das. Es war dunkel, es war sehr hoch, die Berge außenrum, und es ist wunderbar, es ist sehr krass, aber im Dunkeln sieht man nichts davon. Es könnte auch sein wie in Vaihingen. Wie in Vaihingen gibt es auch dunkle Punkte in Vaihingen. Und während ich in dem Zelt oder in der Hütte geschlafen habe, war ich immer aufgeregt, wie es morgens aussieht. Und immer was ich gemacht habe, als ich aufgestanden bin, ich bin aufgestanden, rausgegangen und habe geschaut in das Tal. Und jedes Mal sieht man die riesigen Himalaya, das Gebirge. Und an einem guten Tag sehe ich sogar Mount Everest. Und jeden Tag sehe ich diese Berge. Und diese Berge sind wunderbar. Sie sind unglaublich. Aber nicht für eine Sekunde gebe ich Dank dem Licht, dass es mir erlaubt, diese Berge zu sehen. Welches wunderbare Licht, dass ich diese Berge erblicken kann in der Ferne. Was für ein wunderbarer Anblick. Aber das ist, was der Heilige Geist macht. Er hält uns Jesus hin vor unseren Augen und schenkt uns das Licht, ihn zu sehen. Und niemals bringt uns der Heilige Geist dazu, an sich zu denken, an den Heiligen Geist, sondern immer an das, was er uns zeigt. Es ist sein Dienst, Gott zu verherrlichen, Jesus zu verherrlichen. Deshalb schauen wir auf ihn, wenn der Geist ihn uns zeigt. Und das ist sein Dienst an dich, dass du Jesus siehst, dass du Jesus liebst und dass du ihn verherrlichst und anbetest. Und dadurch verherrlicht der Heilige Geist Christus. Und im Vers 14, der zweite Teil, lesen wir, er wird das nehmen, was mir gehört, also Jesus gehört, und wird es euch verkündigen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Heilige Geist all diese Segnungen, all diese Vorteile, all diese Herrlichkeit, alles, was Christus gehört, die Liebe des Vaters, all diese Kleidung des Prinzen, die ihm der höchste Gott gegeben hat, und übergibt sie dir. All die Vergebung der Sünden gibt er dir. All die Gerechtigkeit Gottes übergibt er dir. Es ist besser für dich, dass Christus in den Himmel fährt und den Heiligen Geist bringt und sendet, der alle Geschenke Christi uns übergibt, der in uns wohnt und durch den Heiligen Geist Es ist nicht abstrakt, es ist nicht keine geistige Verwirrung. Es ist Gott, der in dir wohnt. Mit all den Segnungen der Liebe Christus. Lasst uns zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Barmherzigkeit, die wir in Jesus Christus haben. Die wunderbare Fülle der Segnungen, des Geschenkes des Heiligen Geistes. Das Guthaben, die Garantie unserer Errettung, Herr. Wir bitten dich, dass du in uns arbeitest, dass du durch diesen Geist in uns arbeitest, durch deine wunderbare dritte Person der Gottheit, dass du uns hilfst, stärkst, dass du uns hilfst, Sünde zu hassen, dass wir nicht im Fleisch sein, sondern dass wir im Geist sein, ein Volk, das im Geist, das gesegnet ist und dessen du dich annimmst, Herr. Wir ringen und beten für dich, für uns in Jesu Namen. Amen.